Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr die Heizung aufgedreht habt. Fühlt sich gut in Mörs. Ich habe zum vorletzten Weihnachtsfest diese Sportuhr geschenkt bekommen. Von meiner Familie. Manchmal braucht es keine Worte, sondern stille Andeutungen. Auf jeden Fall, ich habe diese Uhr bekommen. Und diese Uhr kann unheimlich viel. Am Ende von diesem Tag werde ich genau sagen können, wie viele Schritte ich gegangen bin. Und ich werde auch herausfinden, ob ich mein Tagesziel von 10.000 Schritte täglich erfüllt habe oder ob ich nochmals vor die Türe gehen muss in der Hitze und noch ein paar Runden drehen muss, um die Schritte zu erfüllen. Meine Uhr kann auch mit mir sprechen. Jetzt nicht nur hörbar, sondern meine Uhr spricht mit mir, indem sie kurz vibriert und mir einen Text anzeigt, nämlich drei Buchstaben, los. Sprich, du sitzt zu lange, beweg dich mal wieder. Was für mich auch ganz wichtig ist, ich gehe nie joggen ohne diese Uhr, denn Joggen ist anstrengend. Für mich zumindest. Also ich warte immer noch auf den Tag, wo, wie manche Läufer sagen, das ist einfach pure Freude und hey, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, ich gehe mal jetzt einen 10-Kilometer-Lauf machen. Das ist richtig so entspannend für mich. Da bin ich noch nicht angekommen. Wenn ich, kommt noch gut, ich warte noch viele Jahre schon. Also wenn ich laufen gehe, da bin ich auch Mann. Meine Frau, die sagt, ach, ich gehe jetzt einfach mal Nordic Walken und dann, wenn ich genug habe, drehe ich um, komme zurück. Ich sage, ich brauche ein Ziel. Und ich will wissen, wenn ich zurückkomme, genau wie viele Kilometer ich gemacht habe, weil ich will mich nicht umsonst anstrengen. Ich muss ein Ergebnis erzielen. Und diese Uhr ist auch so ein bisschen so ein Tagebuch für mich. Ich komme gerade aus dem Urlaub, wir waren in der Mecklenburgischen Seenplatte, wir sind im Osten verfallen. Und da bin ich auch joggen gegangen ein paar Mal und jetzt kann ich zurückschauen, welche Strecke bin ich dort gelaufen. Da sind meine Fußspuren nicht nur zeitlich begrenzt, sondern auf ewig festgeschrieben. Das ist gut. Und übrigens, diese Uhr kann mir auch sagen, wie viel Uhr das ist. Denn früher waren Uhren noch Uhren. Sie zeigten die Zeit an. Und gute Uhren waren sehr genau darin. Und die Schweizer waren die besten Uhrenmacher. Sie haben es verstanden, richtig gute Uhren zu bauen. Aber das hat sich geändert. Die Qualität ist geblieben, aber ihre Stellung in der Uhrengeschäft hat sich geändert. In seinem Buch Rethinking the Church schreibt James Emery White folgende interessante Tatsachen. Viele Jahrzehnte lang dominierten die Schweizer die Uhrenindustrie. Vor über 50 Jahren, in 1968, waren 65% aller Uhren in der Welt Schweizer Uhren. 65%. Und bis 90% des Gewinns aus der Uhrenindustrie gingen in die Schweiz. Im Jahre 1980 kontrollierte die Schweiz jedoch weniger als 10% vom Weltmarkt. Ihr Gewinn sank auf weniger als 20%. In einem Zeitraum von nur 3 Jahren verloren 50.000 der 62.000 Schweizer Uhrenmacher ihren Job. Warum? Die Schweizer haben sich geweigert, eine neue Entwicklung zu beachten. Die Quarzentwicklung. Ironischerweise von einem Schweizer erfunden. Es war für sie ein zu großer Paradigmenwechsel, dass sie die Veränderung umarmen konnten. Seiko dagegen hat die neue Technologie umarmt und übernahm zusammen mit ein paar anderen die Führung. Wer seine Vergangenheit versucht festzuhalten, verpasst seine Zukunft. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, dass Gott dein Leben zukunftsfähig machen will. Gott will, dass wir zukunftsfähig sind. In der Bibel hat Gott auch etwas ganz Wichtiges darüber zu sagen, wie du mit deinem Leben zukunftsfähig wirst. Im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, bei der Überschrift Jesaja, dort im 43. Kapitel ab Vers 16, möchte ich Gottes Gedanken zu einem Leben lesen, das zukunftsfähig ist. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde, Heer und Befehlshaber herbei und ließen sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Wir können eine wichtige Lektion von den Schweizer Uhrenmacher lernen. Eine Vergangenheit, die so sicher, so erfolgreich und so beherrschend war, wurde zerstört durch den Mangel an Bereitschaft, die Zukunft zu bedenken. Der Erfolg der Vergangenheit hat sie blind gemacht für die Bedeutung der Veränderungen in der Welt. Sie haben verpasst zu erkennen, dass vergangene Errungenschaften keine Garantie für zukünftige Erfolge sind. Wer seine Vergangenheit versucht festzuhalten, verpasst seine Zukunft. Das ist, was Gott uns im Grunde genommen hier sagt. Das ist kein neues Thema. Das war damals vor Tausenden von Jahren schon ein Thema. Das war ein Thema in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren bei den Schweizer Uhrenmachern. Und das ist genauso heute in meinem Leben und auch in deinem Leben. Manche Menschen sagen, never touch a running system. Das ist so wie ein Mantra, dass man über alles spricht, was funktioniert. Never touch a running system. Das sind auch Menschen, die arbeiten heute noch mit Windows 95. Und wisst ihr was? Das funktioniert nach innen. Das ist ihr System. Aber wenn sie versuchen, nach außen mit dieser Welt Kontakt aufzunehmen, dann sind sie wie Morg von Org, wie von damals. Das ist wie ein Außenseiter. Sie sind nicht mehr im Kontakt mit dieser Welt, weil sie ihr System nicht getoucht haben. Du musst dein System immer wieder touchen, um deine Zukunft zu gestalten. Sonst bleibst du in deiner Vergangenheit ungetoucht stehen. Im Urlaub habe ich das Buch Der Ernährungskompass gelesen. Ihr merkt also durch meine Uhren, durch das, was ich lese, in welchem Alter ich mich befinde. Ü50. Der Autor, der ist jetzt Ü40, er ist eigentlich sehr sportlich. Er ist so einer, der sagt, ich bin gelaufen, also gejoggt aus dem Spaß heraus. Und er hat auch damals in diese Zeit gedacht, deshalb kann ich mich ernähren, wie ich will. Und er beschreibt, wie sein Essen, auch ein Abendessen zum Beispiel, damals aus Chips und Cola bestand. Finde ich auch lecker. Und so manche andere Fastfood-Sachen. Und das ging so lange, bis eines Tages er beim Joggen war und ein stechendes Schmerz in seinem Herzen ihn abrupt zum Stehen brachte. Und er sagte, ich wollte gar nicht stehen, aber ich konnte nicht weiter. Und das war ein Auslöser, sich mal mit diesen ganzen Infos und Studien und was es so gibt über Ernährung zu beschäftigen. Und hat völlig umgestellt und hat dadurch seine Gesundheit wieder geholt und er läuft immer noch, ernährt sich nur anders. Und ich kann ein bisschen hier mitempfinden, denn in jüngeren Jahren, so mit 18, 19, 20, hey Leute, ich konnte Pizza, ich hätte sogar zwei Pizzen an einem Arm verdrücken können, noch was dazu essen, ein paar leckere Colas reinschütten und nach Hause gehen und mich ins Bett legen und wie ein Bär im Winterschlaf schlafen. Das geht heute nicht mehr bei mir. Ich muss merken, wenn ich noch eine Zukunft haben will, die halbwegs angenehm ist, dass ich mich anders ernähren muss, dass ich mein Lebensrealität und Alltag verändern muss. Ich durfte bei Audi in Neckarsulm eine Werksführung mitmachen. Und das hat mich tief beeindruckt. Ich bin jetzt gar nicht so autonah, aber so wie das ganze Systeme, wie die da alles funktionieren. Und es hat mich tief bewegt. Und wenn es Menschen heute Morgen hier gibt, die in solche Produktionsstraßen arbeiten, ihr habt meinen höchsten Respekt. Das ist wirklich harte, konzentrierte Arbeit. Die haben an diese Produktionsstraßen, das sind die verschiedenen Workteams, die da arbeiten, so in kleineren Gruppen. Und für jede Position, so für jede Handlung, die sie tun, haben sie genau 168 Sekunden. Dann muss es weitergehen. Und wenn das Band einmal aufhört, glaube ich, kostet es pro Minute 80.000 Euro. Deshalb muss es kontinuierlich weitergehen. Und diese Konzerne, diese Firmen wie Audi und auch andere, sie machen sich sehr viel Gedanken auch über die Zukunft. Als ich diese Produktionsstraßen sah, war vieles schon automatisiert. Der Mensch war aber noch an vielen Stellen auch wichtig. Und trotzdem wissen wir, dass die Entwicklung nicht stehen bleibt. Und die Konzerne wissen, wenn wir noch eine Rolle zu spielen haben wollen in der Wirtschaft, wenn Menschen in Zukunft, in 5 Jahren, in 10 Jahren noch Audis oder BMWs oder was weiß ich kaufen sollen, dann müssen wir uns heute sehr dringend um diese Zukunft kümmern. Es gibt sogar so kleine Teams, von denen man gar nicht hört, die sind für Entwicklung abgestellt. Ihre Frage ist nicht, wie verkaufen wir heute viele Autos, sondern ihre Frage ist, was für ein Auto werden wir in 5 Jahren fahren? Und das sind ganz wichtige Entwicklungseinrichtungen in solche Firmen. Und sie machen sich auch Gedanken darüber, wie können wir die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern, weil die Digitalisierung und Roboter und so am Vormarsch sind. Und das ist wichtig. Und wenn die Menschen, damit Firmen zukunftsfähig bleiben, sich so viel Gedanken machen müssen, wie viel mehr macht Gott uns sich Gedanken darüber, wie unser Leben zukunftsfähig bleibt? Weil Gott will nicht, dass wir in der Vergangenheit leben. Es gibt Menschen, sie haben so viel über ihre Vergangenheit zu erzählen, aber haben vielleicht nicht mal einen Satz über ihre Zukunft zu sagen. Haben keine Träume, haben keine Perspektive, haben keine Wünsche für die Zukunft. Gott möchte, dass deine Zukunft dich mehr begeistert wie deine Vergangenheit. Gott möchte, dass dein Leben zukunftsfähig ist. Deshalb sage ich es in meinen Worten, klebe nicht an deiner Vergangenheit. Gottes Worte lauten, denk nicht mehr daran, was war und grübel nicht mehr über das Vergangene. Warum? Gott sagt, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott will, Insidersprache mäßig gesagt, Gott will neuen Segen in dein Leben hineinbringen. Gott will, ganz normal gesagt, dass du eine erfolgreiche, lebenswerte Zukunft hast. Gott will, dass die beste Zeit deines Lebens nicht in der Vergangenheit liegt, sondern in deiner Zukunft. Und deshalb sagt Gott, lass deine Zukunft, deine Vergangenheit los, damit Gott dir diese geniale Zukunft schenken kann. Gott wirkt Neues und er möchte, dass du das Neue, was er für dich vorbereitet hat, voll annehmen kannst. Gott will nicht, dass du deine Zukunft verpasst, weil du in deiner Vergangenheit klebst. Es gibt einen Mann in der Bibel namens Kaleb. Dieser Mann hat viel mit Gott erlebt. Und dann kam ein Punkt in seinem Leben, er war 85. Und dann ging er zu seinem Leiter Josua und sagt, Gott hatte für 40 Jahre in mein Leben hineingesprochen und hat gesagt, das und das habe ich für dich vorbereitet in Zukunft. Das hat sich immer noch nicht erfüllt. Und mit 85 ist er zu ihm gekommen und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt will ich, dass Gottes Versprechen in mein Leben hinein in Erfüllung geht. Gib mir diesen Teil von dem Land. Ich muss da noch ein bisschen kämpfen, ich muss da mich noch ein bisschen anstrengen, aber Gott wird schon helfen. Dieser Mann mit 85 hatte noch eine Zukunft. Manche haben mit 35 nur noch eine Vergangenheit. Aber Gott will, dass du eine Zukunft hast mit 85, mit 95, bis er dich in die Ewigkeit holt, wo die beste Zukunft erst richtig losgeht. Aber warum sagt Gott, weil das schon auch schwierig ist, so zu begreifen, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Ich möchte uns ein paar Aspekte einfach mitgeben heute Morgen, damit das richtig verstanden wird. Das Erste, was mir ganz wichtig ist, die Vergangenheit war nicht nur schlecht. Die Vergangenheit war nicht nur schlecht. Wisst ihr, es gibt so tolle dramatische, emotionale Geschichten von, was weiß ich, vom Tellerwäscher zum Multimillionär, von Leuten, die aus der Gosse kamen. Und wenn du fragst, warum hast du es gemacht, dann geht die Geschichte, ihr Story so ungefähr so: Ich bin in Armut aufgewachsen. Ich hatte es richtig schwer. Ich habe Dramatisches erlebt und ich wollte, dass meine Kinder es besser haben. Die Motivation für eine bessere Zukunft kommt, weil sie bisher nur Schlechtes erlebt hatten. Wisst ihr was? Ich bin Gott dankbar, dass das nicht meine Story ist. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich hatte eine geniale Kindheit. Ich hatte liebevolle Eltern. Ich habe sie bis heute. Und sie sind Ermutiger. Und sie sind meine Besten. Also sie stärken uns. Sie haben uns Raum gegeben, uns zu entfalten. Ich habe eigentlich nur einen Wunsch. Ich hoffe, ich kriege es so gut hin, wie meine Eltern es hingekriegt haben. So, meine Motivation für die Zukunft ist nicht, ich möchte es besser haben. Eigentlich würde ich gerne diese Vergangenheit festhalten. Ich habe es richtig gut gehabt. Und trotzdem weiß ich, wenn meine gute Vergangenheit bleiben soll, dann muss ich mich verändern und Neues zulassen, damit meine Zukunft genauso gut wird oder sogar noch besser. Es ist nicht immer, dass die Vergangenheit schlecht ist und deshalb müssen wir was verändern. Und das können wir hier direkt in der Bibel entdecken. Die Verse, die vorangehen, die ich gelesen habe, da erzählt der Autor von großartigen Dingen, die Gott getan hat. Er sagt, so spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde, Heer und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Er beschreibt hier eine der größten Siege und Wunder, die die Nation Israels in ihrer ganzen Geschichte erlebt haben. Sie waren ein Sklavenvolk 400 Jahre lang in Ägypten. Gott hat sie auf wunderbare Weise da herausgerettet und alles schien gut zu gehen. Und dann plötzlich wurde alles wieder ganz schlecht. So spielt das Leben. Du bist endlich aus der Krise raus und dann steht eine noch größere Krise bevor. Und sie standen vor diesem Roten Meer und hinter ihnen die ganze Armee Ägyptens und sie haben gedacht, so, jetzt ist aus. Wir können nicht flüchten, wir können uns nicht selbst verteidigen, es ist aus. Und dann tut Gott dieses Wunder, dass er das Meer teilt, sie gehen trockenen Fußes durch das Meer, die Ägypter sagen, was die könnt, können wir auch, galoppieren ihnen hinterher. Gott sagt, aber das könnt ihr doch nicht, lasst das Meer wieder sich schließen und das ganze Heer, die mächtigste Armee der damaligen Welt vielleicht, kommt um. Gott pustet diese geballte Kraft aus, wie er eine Kerze auspustet. Und das feiert die Nation Israel bis heute und das hat sie damals gefeiert. Und der Autor, er blickt zuerst zurück und sagt, guck mal, was unser großartiger Gott getan hat. Und dann sagt er, denk nicht mehr an das Frühere. Grübel nicht mehr auf das Vergangene. Kannst du dich jetzt endlich entscheiden? Worum es hier geht, ich meine, in der Bibel steht ja auch, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Leute, Gott hat Gutes in der Vergangenheit getan. Und das sollen wir wertschätzen und das sollen wir zum Ausdruck bringen. Und das soll uns Mut machen zu sagen, bis hierher hat Gott geholfen. Und deshalb, wenn wir in neue Wege uns hineinbegeben, wo Dinge unsicher sind, wo wir nicht genau wissen, wie es funktioniert oder wie es wird, so wissen wir doch, Gott hat damals geholfen, er wird auch jetzt helfen. Was wir wissen aus der Vergangenheit ist, Gott ist treu und Gott hilft uns und Gott kann Wunder tun und Gott kann Wege ebnen, wo keine Wege sind. Und deshalb bleiben wir nicht in der Vergangenheit stehen, sondern gehen mutig in die Zukunft. Das ist der Grund, warum das hier steht. Die Vergangenheit ist nicht immer schlecht, aber selbst Gutes müssen wir zurücklassen. Und das ist, warum die Zukunft zu gestalten eine emotionale Sache ist. Auch in Gemeinden. Hey, ich bin in Gemeinde groß geworden. Ich bin Gott dankbar dafür. Ich kann wirklich sagen, es ist nicht mein Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir Christen nennen das Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes, was man nicht verdient hat. Es gibt nie eine Zeit in meinem Leben, wo ich ohne Kirche unterwegs war. Und Menschen haben mich dort geprägt. Die haben mich gefördert. Und ich habe es geliebt. Diese Kirchen waren wichtig für mich. Verschiedene Formate, verschiedene Frömmigkeitsstil von anglikanischer Kirche über Bibellesebund bis zur Pfingstgemeinde und. Aber das war ein Geschenk. Aber trotzdem, die Formen, die damals wir hatten, die Lieder, die wir damals sangen, die Aktivitäten, die damals mir so gut getan haben, sind heute nicht immer hilfreich. Und ich muss sie zurücklassen. Die Vergangenheit hat viel Gutes in meinem Leben beinhaltet. Und trotzdem darf ich weitergehen in dem Wissen, dass Gott noch Gutes vorhat in meinem Leben. Lass die Vergangenheit los, damit Gott dir eine neue Zukunft schenken kann. Das Neue, der zweite Gedanke ist, das Neue braucht mehr Aufmerksamkeit. Unsere Kinder sind inzwischen 25 und im Juli wird unser Sohn 27. Und wisst ihr was, meine Frau und ich, wir sind dieses Jahr 30 Jahre verheiratet und es war eine tolle Zeit, wir haben die Hochzeit gefeiert und dann waren es nur meine Frau und ich. So, und dann plötzlich war unser Sohn da. Und wisst ihr was? Seit dem Zeitpunkt, also überlegt euch gut, wenn Kinder, Jenny und Bastian, ja, könnt ihr nichts mehr überlegen. Der Zug ist schon raus. Seit diesem Zeitpunkt stehe ich nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit meiner Frau. Sondern jetzt ist dieses kleine Wesen da und er hat Vorrang. Und das ist immer so, das ist normal, oder? Nicht das, was schon immer da hat, am meisten Aufmerksamkeit, sondern das Neue hat das Neue Aufmerksamkeit. Warum? Weil das Neue so noch so schwach und so zierlich ist und so unbeholfen ist. Das Neue braucht mehr Aufmerksamkeit wie der Ehemann. Der kann selber in die Küche gehen und sich ein Brot schmieren. Das kann das Baby nicht. Der kann selber seine Socken jetzt endlich mal aufräumen. Das kann das Baby nicht. Und wisst ihr was? Genauso ist es in Kirche, in Gemeinde. Die zum ersten Mal da sind, brauchen mehr Aufmerksamkeit als die, die 20 Jahre lang da sind. Aber oft ist es so, wie wenn in der Familie der Ehemann sagt zu seiner Ehefrau, warum hat immer nur das Baby deine Aufmerksamkeit? Ich bin doch auch da, ich war doch schon länger da. Jetzt kümmere dich zuerst auf mein Abendessen und das Baby kann später essen. Versucht das mal. Ich gebe euch mal ein Experiment mit. Versuch es mal. Wird nicht gut gehen. Aber in der Gemeinde denken wir manchmal, es geht gut. Wir können uns um die kümmern, die immer da sind. Wenn die zufrieden sind, haben wir vielleicht Zeit, uns um die zu kümmern, die zum ersten Mal da sind, die neu da sind oder vielleicht die, die überhaupt eine Chance bekommen müssen, neu zur Gemeinde hinzuzukommen. Das Neue braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Ein Finanzbeamter in Ausbildung hat uns besucht in Arnstadt, hat ein kleines Praktikum bei uns in der Gemeindegründung gemacht. Und er ist dabei, seine Ausbildung abzuschließen. Und er hat mir etwas Interessantes erzählt. Von dem Bundesland, wo er herkommt, die haben Fachkräftemangel, weil sie nie Wert auf Ausbildung gelegt haben für neue Fachkräfte. Er hat gesagt, andere Bundesländer, die haben einen Haufen Fachkräfte. In seinem Bundesland ist da, also für manche ist es gut, wenn du nach dem Motto lebst, vier gewinnt, dann kriegst du auch noch eine Arbeitsstelle. Aber dann ist es der Grund, warum deine Einkommensteuererklärung so lange braucht, bis es bearbeitet wird, weil die nehmen jeden, der quasi halbwegs durch die Prüfung kommt. Weil sie nicht in Nachwuchs investiert haben, weil sie nicht in das Neue investiert haben. Und ich merke, was das mit mir auch macht. Ich würde gerne auch der Pastor sein, unsere Gemeindegründungen. Aber ich weiß, wenn wir eine Zukunft, eine Gemeindezukunft in Ostdeutschland haben wollen, darf ich nicht der Pastor sein, sondern ich muss Pastor für Pastoren sein. Es müssen die jungen Leiter positioniert sein. Sie müssen stark werden. Sie müssen ausgebildet werden. Sie müssen in der Lage sein, diese Gemeinden zu leiten. Sie müssen diese Gemeinden für die jetzige Generation und die kommende Generation gestalten, damit wir in 10, 15, 20 Jahren überhaupt lebendige, wachsende, sich reproduzierende Gemeinden in Ostdeutschland haben, die in der Lage sind, Menschen neu für Christus zu begeistern. Das heißt, ich muss dem Neuen mehr Aufmerksamkeit schenken wie mein Ego. Das heißt, ich muss demütig sein. Und der nächste Gedanke ist, der neue Segen, den Gott schenkt, kommt von dem Neuen, das Gott wirkt. Hier wird gesagt, seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Also Gott bringt hier einen Zusammenhang zustande. Er sagt, ich mache Neues und dann sagt er, ich lasse einen Weg in der Einöde und Ströme in der Wüste. Das heißt, das Neue bringt den neuen Segen. Und oft ist es so, dass wir erwarten, dass da, wo der Segen bisher herkam, dass er immer noch dorthin kommt. Auch vor 30 Jahren habe ich meinen Bibelabschluss gefeiert in England. Und ich weiß, so Mitte der 80er Jahre war ich in England auf der Bibelschule, habe dort Theologie studiert und einer der Top-Lobpreisleiter der damaligen Zeit, nationaler Lobpreisleiter, war Graham Kendrick. Wer kennt noch Graham Kendrick? Ja, alle Ü50. Hey. Und Graham Kendrick hat ein Lied geschrieben, das wurde auf Deutsch auch übersetzt, Herr, das Licht deine Liebe leuchtet auf. Und ich weiß, als es dann neu rauskam, wir haben das auf der Bibelschule gesungen und wow, das hat mein Herz getoucht, ich war richtig wow, weg und Hammer und super. Richtig eine Begegnung mit dem Herrn. Und wisst ihr, was dann passiert? Wow, das war bei der letzten Schulandacht, war das so mega, die Gegenwart Gottes bei diesem Lied. Das hat uns so berührt. Wir haben getanzt, wir sind vor Gott gekniet. Oh komm, nächste Andacht. Oh, wir wollen wirklich die Gegenwart Gottes spüren. Wir wollen wirklich Zeit in seiner Präsenz haben. Wie machen wir das? Oh, wir nehmen das gleiche Lied vom letzten Mal. Das hat so richtig gewirkt. Jetzt nehmen wir wieder, Herr, das. Und wir haben dieses Lied, Herr, das Licht deiner Liebe, gesungen. Bis zum geht nicht mehr. Aber wisst ihr was? Irgendwann mal hat es nicht mehr so funktioniert. Weil Gottes Gegenwart nicht an Dinge klebt. Und Gott wird immer wieder andere Gefäße verwenden, um seinen Segen weiterzugeben, damit wir nicht anfangen, die Gefäße seines Segens anzubeten, sondern immer noch den anbeten, der den Segen überhaupt gibt, nämlich Jesus Christus, der erhöht ist in alle Ewigkeit. Und es besteht eine ganz große Gefahr in diesem Punkt, dass wir anfangen, die Gefäße des Segens anzubeten und nicht den Segenspender. In 2. Könige im Alten Testament, im zweiten Teil der Bibel, 2. Könige, Kapitel 18, lesen wir von König Hiskia. Und König Hiskia war ein König, ein Mensch, der wirklich von ganzem Herzen Gott nachfolgen wollte. Und er eine Reformation in seinem Land, eine geistliche Reformation hervorbringen wollte. Und dann lesen wir, König Hiskia ließ die Höhenheiligtümer zerstören, die Gedenksteine umhauen und die Aschera-Bilder umstürzen. Also er hat Götzenbilder weggenommen. Und dann heißt es auch noch, er zerbrach die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Die bronzene Schlange wurde Nehushtan genannt. Das finde ich zutiefst bewegend. Nehushtan, diese eherne Schlange, hat Gott als Gefäß des Segens gegeben. In der Wüste, viele, viele hundert Jahre zuvor, haben Menschen, Gottes Volk Israel, haben gegen Gott gesündigt und Gott hat zugelassen dann, dass giftige Schlangen in das Lager kamen. Viele wurden gebissen und sind gestorben. Und sie kommen zu Mose und sagen, Mose, hilf uns, wir haben Unrecht getan. Gott sagt, mach eine eherne Schlange, tu sie auf einem Pfosten und die Leute sollen das anschauen. Und dadurch sollen sie gerettet werden. Und das ist funktioniert, das war ein Gefäß des Segens. Und Jahre später ist diese eherne Schlange immer noch da. Aber die Menschen haben angefangen, das Gefäß des Segens anzubeten. Das Gefäß des Segens wurde zu einem Götzenbild, wie ein Aschera-Bild. Und Leute, da steckt eine Gefahr drin, dass wir Gefäße des Segens zu einem Götzenbild erheben und sagen, das darf sich nicht ändern, das beten wir immer noch an. Wir beten nicht Gott an, sondern wir beten das Gefäß an. Und Hiskia wusste, um geistliche Reform, um geistliche Erneuerung in das Volk hineinzubringen, muss ich auch dieses Gefäß, das zum Segen gegeben worden ist, zerstören, damit die Menschen wirklich von Herzen zu Gott zurückkehren und nicht bei dem Gefäß stehen bleiben. Mein Vater, der auch Pastor ist, erzählt mal von einer Begebenheit. Auch er hat Gemeinde erneuert in seiner Zeit. Und er hat einmal was wirklich Gefährliches gewagt. Es war üblich in der Gemeinde, wo wir waren, dass das Abendmahl am Ende ausgeteilt wurde. Es wurde sehr zeremoniell eingeleitet. Alle, die nicht an das Abendmahl teilnehmen durften, weil sie irgendwie unwürdig waren, durften vorher schon raus, dann sahen wir alle die Unwürdigen rauslaufen. Und dann wurde es feierlich gefeiert. Und dann kam der Tag, an dem das Abendmahl nicht am Ende vom Gottesdienst gefeiert wurde, sondern am Anfang. Nach dem Gottesdienst kam eine Person auf meinen Vater zu und sprach ihren Pastor an und sagte, der ganze Segen war fort, der ganze Segen war fort. Und ganz überrascht und mitgenommen, weil welcher Pastor will, dass der ganze Segen fort ist? Was ist los, was ist passiert? Wir haben das Abendmahl am Anfang gefeiert, nicht am Ende. Der ganze Segen ist fort. Das passiert, wenn Gefäße des Segens, Formen, Reihenfolgen angebetet werden, mehr wie der, der Segen gibt. Der neue Segen, den Gott schenkt, kommt deshalb von dem Neuen. Wandel ist nicht unsere Zukunft, aber wir müssen Wandeln umarmen, damit wir eine Zukunft haben. Das ist, was Gott uns beibringen will. Wir brauchen viel neuen Segen in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unser Leben, in unseren Gemeinden. Gott schenkt diesen neuen Segen. Dafür können wir ihn preisen. Gott schenkt uns Zukunft. Gott schenkt uns neuen Segen. Er füllt aber den neuen Wein nicht in alten Schläuchen. Und deshalb ist es für mich im Leben immer wieder am Punkt, wo ich sage, ich will erkennen, wo Gott Neues tut. Gott spricht hier zu seinen Kindern, seht ihr es nicht? Wisst ihr, viele Menschen, die denken, klar, wenn Gott etwas tut, dann erkenne ich es. Das war damals auch, als Jesus auf dieser Erde lebte. Die Juden beteten jeden Tag, dass der Gott seinen versprochenen Messias, seinen versprochenen Welterlöser sendet. Und hättest du einen Juden gefragt damals, wenn der Messias kommt, wirst du ihn erkennen, wirst du das Neue erkennen, was Gott tut? Und jeder Jude wahrscheinlich, der jeden Tag dafür gebetet hat, würde sagen, natürlich, wenn der Messias kommt, werde ich ihn erkennen. Ich weiß doch, wo Gott wirkt. Und dann steht Jesus auf dem Berg. Tränen füllen seine Augen. Und er schaut auf Jerusalem herunter. Sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln wie eine Henne ihre Küken. Aber du hast nicht erkannt, was zu deinem Heil dient. Sie haben das Neue nicht erkannt. Und deshalb braucht Gott unsere Aufmerksamkeit. Gott, was tust du in Zukunft? Gott, wie sieht die Zukunft aus? Gott, was sind die Gefäße deines Segens für die Zukunft? Gott, was müssen wir ändern, aufhören lassen, damit wir in dieses Neue hineinkommen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Er ruft uns zu, schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Bleibt nicht in eurem Denken, in dem, was in der Vergangenheit war. Denn ich glaube, dass die Zukunft und das Neue, was Gott tut, fängt zuerst mal in unserem Denken und unserem Herzen an. Dass Gott da unser Herz dafür öffnet, dass Gott unsere Denken dafür öffnet, dass Gott uns einen Blick dazu gibt, dass Gott uns eine Liebe und eine Leidenschaft dafür gibt, damit wir dann auch tatsächlich in das Neue hineinkommen können. Und wenn das sich alles so unsicher fühlt, und das ist mein letzter Gedanke, dürfen wir Gott drin noch vertrauen. Ich lebe ständig in diese Prozesse der Erneuerung in der Arbeit, die ich tue. Ich habe gefühlt, ist es mir oft so, dass ich nicht weiß, wie Dinge funktionieren. Und trotzdem kann ich Gott vertrauen, weil es steht, ich mache etwas neu. Das ist jetzt nicht irgendjemand, sondern das ist Gott. Ich mache etwas neu. Und wenn Gott etwas Neues tut, und ich das nicht ganz kapiere, was es tut, wie es tut, welche Rolle ich dabei spielen werde, ist es okay. Warum? Weil er hat es im Griff. Er wird es tun. Ich kann Gott vertrauen. Gott wirkt das Neue. Und ich möchte mit Gott wirken. Ich möchte hinsehen. Nicht alles ist gleich offensichtlich. Christen sind nicht die Bewahrer der Vergangenheit. Wir sind die Gestalter der Zukunft. Und es ist die beste Zukunft, die wir Menschen uns je vorstellen können. Eine Zukunft erfüllt mit Leben, erfüllt mit Sinn, erfüllt mit Halt und Bedeutung, erfüllt mit Kraft, echte Veränderung im Leben von Menschen herbeizuholen. Und die beste Zukunft ist nämlich die Ewigkeit mit Gott im Himmel. Lassen wir die Vergangenheit mit dankbarem Herzen los. Lass uns wertschätzen, was andere vor uns geleistet haben. Lass uns wertschätzen, was wir heute haben, weil andere dafür sich eingesetzt haben. Und gehen wir mutig nach vorne, ermutigt von dem, was Gott bisher getan hat, gehen wir mutig nach vorne, umarmen das Neue, schaffen dem neuen Raum, dass Gott wirkt, damit wir überrollt werden vom neuen Segen. Für heute, für morgen, für dich, für deine Familie, für deine Gemeinde und für deine Stadt Mörs. Amen. Ich möchte noch bitten. Gott, ich danke dir für all das Gute, das du getan hast in unserem Leben. Ich danke dir auch für das Gute, das du hier in der Christusgemeinde Mörs getan hast. Jeder von uns hat eine Biografie voll deiner Güte. Und ich danke dir für die vielen Leben, die berührt worden sind durch diese Gemeinde. Ich danke dir für die Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind durch diese Gemeinde. Und ich danke dir für die großartige Vergangenheit. Und gleichzeitig, Jesus, danke ich dir, dass du eine noch größere und schönere und bessere und wirkungsvollere Zukunft vorbereitet hast. Und du jetzt schon dabei bist, diese Zukunft hervorzubringen. Ich bete, Herr Jesus, für die Gemeinde hier, für jeden Einzelnen, dass er mit Vertrauen in dir in seinem Herzen mutig nach vorne geht und das Neue umarmt, das du wirkst. Damit neuer Segen nach Mörs hineinfließt, damit neuer Segen in unsere Familien hineinfließt, damit neuer Segen in unserem Leben und Gemeinde hineinfließt, damit du ganz neu und von neuen Menschen mit uns gemeinsam verherrlicht und geehrt wirst in alle Ewigkeit. Amen.